Vor 10 Jahren bin ich mit einem Freund auf Island geflogen. Schon mal in Island gesehen? Island, ja, schon einige. Ein wunderbares Land, also eine Insel. Es gibt eigentlich eine Strasse, die geht rund um Island herum, an der Küste entlang. Und wir haben eine kleine Toyota Yaris gemietet, sind die Strasse entlang gefahren, sind insgesamt 3 Wochen dort gewesen. Wir haben Geld wollen sparen, sind beides noch Studenten gewesen damals. Und dann haben wir nicht in Hotels oder Jugendherbergen geschlafen, sondern die meiste Zeit im Auto. Und ich habe gedacht, es ist Herbst, September, August, es ist schon einigermaßen warm. Aber in der Nacht wird es kalt, es waren 3 bis 5 Grad in der Nacht. Und ich habe natürlich einen völlig ungeeigneten Schlafsack dabei gehabt. Jede Nacht habe ich gefroren und bin von der Kälte aufgewacht in diesem Toyota Yaris. Und Island ist speziell, weil wenn man dort im Inland vor allem fährt, dann gibt es immer wieder mal einen Fluss, der die Strasse durchkreuzt. Also es ist eine Strasse und mitten auf der Strasse fließt ein Fluss durch. Und mit dem Auto musst du durch den Fluss durchfahren. Also du brauchst ein 4x4, du musst irgendwie dort durchkommen. Also das war auch ein Abenteuer. Ich habe fast noch ein Video von dieser Flussüberquerung mitgebracht, aber dann habe ich gedacht, das lenkt vielleicht ein bisschen zu fest ab. Es waren grossartige Ferien, traumhaftes Land, wunderbare Wasserfälle, grossartige Küstenabschnitte und unglaublich viel Schof. Es hat so viel Schof, du siehst sie an jedem Wegrand, du siehst sie neben der Strasse. Und ich habe gedacht, ich habe nicht so viel Geld, hätte aber trotzdem gerne ein Souvenir von Island. Und ich dachte, es wäre doch cool, so einen Schof ein bisschen Wollen abzuschneiden. Und ich dachte, ja gut, ich habe mein Schweizer Armeemesser dabei. Es hat tausende Schof da. Ich will den Schof nicht verletzen, natürlich. Ich will einfach ein bisschen Wolle abschneiden. Haben wir angehalten, ist ein Schof nebendran gewesen. Und dann nehme ich so mein Messer und gehe so langsam, schleiche ich mich an, pirsche ich mich an. Aber ihr werdet es wissen, sobald ich 5-6 Meter in der Nähe von dem Schof bin, es ist so, es sind 3-4 Schof gewesen. Und sobald das erste Schof verdächtig wird und sich anfängt wegdrehen, geraten alle anderen in Panik und säckeln so schnell sie können in die andere Richtung. Also ich habe keine Chance gehabt, auch nur den Schof zu berühren oder ein bisschen Wolle abzuschneiden. Sobald ein Schof weggerannt ist, sind alle anderen auch abgesäckelt. Ich habe ohne Wolle müssen in die Schweiz zurückreisen. Etwas vom Ersten, was ich da gemacht habe, ist mir mal einen besseren Schlafsack gekauft. Aber trotzdem ist die Ferienzeit in Island in ganz guter Erinnerung. Es geht heute weiter, wir haben es gehört, in unserer Predigtreihe über den Gemeindebau. Wir haben die letzten Wochen angeschaut, biblische Bilder, was Gott über die Kirche sagt. Die Kirche als lebendiges Bauwerk, die Kirche als Körper, wo Teile aufeinander angewiesen sind und heute also die Kirche als Schofsherde, Jesus als der gute Hirt. Es ist auf den ersten Blick ja nicht gerade schmeichelhaft, dass wir Schof sind. Schof sind nicht bekannt, dass sie gescheit sind oder clever. Sie sind mehr so ein bisschen, ja, halt so ein bisschen unschuldig, ein bisschen dumm, ein bisschen harmlos. Eben, man gewinnt Milch und Wolle von ihnen, aber sie sind jetzt nicht, das ist nicht ein Kompliment, wenn du jemandem sagst, du bist wie ein Schof. Aber ich glaube, wir werden trotzdem spannende Sachen heute entdecken. Und ich will auch mit Ihnen in den Predigtext aus Johannes 10, Vers 11 bis 18, das ganze Kapitel geht um das Thema Jesus als Hirte, mehr als Schof. Wir schauen nur einen Abschnitt anschauen, also wir schauen nur einen Teil davon anschauen, wegen der Länge. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Du redet Jesus natürlich. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen.
Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus knüpft, er findet das Bild nicht vom guten Hirt. Er knüpft so an eine reichhaltige Tradition an, von einem Bild vom Hirt. Und ich will euch auf eine wirklich kurze Reise mitnehmen durch das Alte Testament, wo der Hirt vorkommt in der Bibel. Und es gibt eigentlich drei Orte, wo die Rede vom Hirt ist. Das ist das Buch der Psalmen und das sind die beiden Propheten Hesekiel und Jesaja. Vor allem in diesen drei Büchern kommt das Bild vom Hirt vor. Und natürlich ist der Hirt ein mehrdeutiges Bild. Gott ist der Hirt vom Volk Israel. Aber als Hirt können auch die Anführer, die Leiter vom Volk bezeichnet werden. Also auch die Regierung, die politische oder religiöse Anführer können als Hirte bezeichnet werden. Man muss also immer ein bisschen differenzieren, wer ist damit Hirt gemeint? Ist es Gott, wie im Psalm 23 zum Beispiel, oder sind es die Anführer vom Volk? Und der Prototyp, sage ich jetzt mal, der erste, der so als Hirt bezeichnet wird oder von wo das Bild kommt, ist natürlich der Hirtenbub, der König wird, der König David. Von dort kommt eigentlich das Ideal vom Hirt, der König ist. Er war ja Schafshirt als Bub, hat Schaf vom Vater gehütet, auf einer abgelegenen und unbewohnten Weide irgendwo in Judäa. Dort hat er die Schaf verteidigt gegen Bären und Löwen. Er hat Nahrung und Schutz für sie gesucht. Er hat sich um die kranken und verletzten Tiere gekümmert. Die Hirtenarbeit zur damaligen Zeit ist eine mühsame und eine gefährliche Arbeit gewesen. Wer gute Augen hat, erkennt auf diesem Bild ganz hinten den Bär, der hinten führen kommt, und der David hier im Vordergrund, der seinen Stab nimmt, wahrscheinlich auch seine Steinschleuder irgendwo hat, und den Bär probiert zu vertreiben. Du bist ganz allein gewesen, weit, weit weg von allen Häusern und allen Dörfern. Wenn ein Wolf gekommen ist, oder ein Löwe, oder ein Bär, hast du müssen irgendwie den vertreiben, hast du müssen Lärm machen oder mit deinem Stab dich verteidigen oder Stein werfen, damit er nicht deine Schafe frisst. Das war gefährlich. Du bist 24 Stunden draußen. Du bist allein. Es war einsam. Du hast vielleicht kalt gehabt in der Nacht, oder? Wie ich in Island, in meinem Schlafsack. Du hast vielleicht wenig oder nur immer das gleiche Essen gehabt. Also wir stellen uns den Hirten manchmal ein bisschen zu paradiesisch vor. Aber das war eine mühsame, einsame, stinkende Arbeit damals. Draussen, bei jedem Wetter, ungenügende Hygiene und Mangelernährung. Aber der David hat diesen Job mit so viel Hingabe und so viel Treue gemacht, dass er Gott beeindruckt hat. Gott hat gesagt, der Teenager, der sich so liebevoll um die Schafe von seinem Vater kümmert, sind ja nicht mal seine eigenen Schafe, sind Schafe von jemand anderem. Aber der tut das so gut machen, der beeindruckt mich, so jemanden will ich als Leiter von meinem Volk haben. So jemanden will ich auf den Thron von Israel setzen. Der erste König, der Saul, ist gross und stark und auf den ersten Blick ideal geeignet als König. Der zweite König, der David, ist klein gewesen, aber sein Herz hat gestummt. Also nachdem der erste König äußerlich perfekt war, hat Gott gesagt, okay, das hat nicht funktioniert. Jetzt brauchen wir jemanden, der die Herzensqualität hat, der ein Hirt ist. Der soll König von meinem Volk werden. Der David war treu in etwas Kleinem, Unbedeutendem. Und Gott hat ihn befördert, weil er gesagt hat, das Herz, das braucht mein König. Es ist dein Herz, dein Umgang mit dem dir Anvertrauten, der dir die Tür öffnet für Grösseres im Königreich von Gott. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade der David den Psalm 23 schreibt. Der David, der selber Hirt ist, kann das Bild von Gott als Hirt in der ganzen Tiefe verstehen, in der ganzen Tiefe zum Ausdruck bringen. Psalm 23, wo es darum geht, dass Gott der Hirt ist, kann nur von einem Hirt selber geschrieben werden. Weil nur wenn du selber Hirt bist, verstehst du, was es bedeutet, wenn der Hirt zu dir schaut, was es bedeutet, Schaf zu sein. Und eigentlich ab dem König David ist der Begriff Hirt ein Synonym für Leiter. Hirt ist sozusagen der Begriff für Anführer, für Leiter, für politische und religiöse Führer geworden im Volk Israel. Aber leider hat es nicht nur gute Hirten gegeben, wie der David, es hat auch schlechte Leiter vom Volk gegeben. Und so ist im Prophet Hesekiel, das ist der letzte Abschnitt aus dem Alten Testament, den wir anschauen, ist ein Hirtenkapitel. Da tut der Prophet die schlechten Leiter vom Volk kritisieren. Er sagt, also Gott sagt durch den Prophet, den Hirten von Israel, die nur für ihr eigenes Wohl sorgen, wird es schlecht ergehen. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen? Ihr trinkt die Milch und tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. Gott sagt, ihr habt selber für euch gesorgt, dass euch gut geht. Aber das Volk, das euch anvertraut ist, hat er komplett vernachlässigt und ausgenützt. Und dann sagt Gott etwas Spannendes. Er sagt, ihr habt mich enttäuscht, aber ich werde selber für einen guten Hirte sorgen, der mein Volk wird leiten. Jetzt will ich selber für meine Schafe sorgen und mich um sie kümmern. Wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich werde das Verlorene suchen, das Verirrte nach Hause bringen, ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Ich setze einen einzigen Hirten bei ihnen ein, der für sie sorgen soll, meinen Diener David. Er wird für sie sorgen und ihnen ein Hirte sein. Also Gott sagt, ich bin so enttäuscht und desillusioniert von den menschlichen Leitern von diesem Volk. Die haben so egoistisch gehandelt und das Volk ausgenutzt. Ich werde selber einen eigenen, guten und gütigen Hirte einsetzen. Ein Hirte, wie es der David gesehen ist, früher noch. Und ich sorge dafür, dass der Herd für die Herde wird sorgen. Dass es Verlorene sucht, das Kranke heilt, das Verirrte zurück heimbringt. Es ist eine Verheißung auf den Messias. Es ist eine Verheißung auf den Retter, auf den guten Herd, den Gott wird senden. Dass Gott selber so einen guten Herd wird einsetzen. Ja, dass er selber der gute Herd wird sein fürs Volk. Ein gerechter und selbstloser Führer vom Volk. Er kommt. Und er wird das Volk so anleiten, wie es Gott gefällt. Und das Versprechen steht im Raum. Das Versprechen ist der Hintergrund von dieser Rede, die Jesus in Johannes 10 sagt. Der erste Satz, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, war ein Knaller. Das ist quasi die Behauptung, ich bin der versprochene Hirte aus Hesekiel 34. Ich bin der verheißene Hirte wie der David, wo Gott gesagt hat, er kommt. Und er leitet das Volk an. Ich bin der Messias. Für die Leute damals, die haben gerade grosse Augen bekommen, die haben aufgehocht, die haben gedacht, was sagst du da? Du bist der Hirt? Jesus bezieht all die Verheißungen von Gott auf sich selber. Ich bin der gute Hirt. Und auch der nächste Satz ist mindestens genauso verwirrend. Weil der nächste Satz ist, ich bin der gute Hirt, und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Also ich bin der Messias, ich bin der gute Hirte, der von Gott verheißen ist. Und im nächsten Satz, und ich werde sterben für die Schafe. Ich werde mein Leben hegen für die Schafe. Und Leute haben gedacht, wait, aber im ersten Satz sagst du, du bist der Messias. Und im zweiten Satz sagst du, du wirst sterben. Das geht doch nicht zusammen. Der Messias wird doch regieren und König sein und Herrscher sein und stark sein. Was meinst du jetzt, du opferst dein Leben für die Schafe? Was bedeutet das? Komplett schwierig zum Verstehen für die Leute damals, aber die Aufmerksamkeit hat er gehabt. Und wir wissen natürlich in Hindsight, in Retrospektive, Jesus meint, dass er sein Leben hingeht am Kreuz. Aber die Leute damals, für die ist das schwierig zum Verstehen. Okay, wir kommen zu unserem Text. Wir haben jetzt den Aufbau gemacht aus dem Alten Testament und wir kommen jetzt zu drei Merkmalen von diesem Hirt. Drei Merkmale. Und das erste Merkmal ist, wir haben es gehört, der Hirt, der gibt sein Leben für seine Schafe. Der gibt sein Leben für uns. Wenn ein Raubtier kommt und die Schafe bedroht, dann wird der gute Hirt sein Leben einsetzen, um seine Schafe zu schützen. Das unterscheidet den guten Hirt von einem schlechten Hirt. Der schlechte Hirt, wenn dir die Schafe nicht selber gehören, dann wirst du die eigene Haut in Sicherheit bringen. Du wirst sagen, ich opfere das Lämmli, ich opfere das Schaf, Entschuldigung, aber ich bringe mich in Sicherheit. Wir tun eins opfern, dann hat der Löwe oder der Wolf gegessen und ich gehe in Sicherheit, ich will mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Aber wenn dir die Schafe am Herzen liegt, wenn du die Schafe liebst, dann probierst du, den Wolf zu vertreiben, dann probierst du, alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit kein von deinen Schafen stirbt. Das Raubtier, das uns Menschen bedroht, ist die Sünde in diesem Bild. Ist die Sünde, die uns trennt von Gott, die in den Tod führt. Ist unsere Egozentriertheit. Und der Einsatz von seinem Leben hat Jesus das Raubtier Sünde bekämpft und besiegt. Es ist sein Auftrag, sagt Jesus. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Der gute Hirt gibt sein Leben, damit seine Schafe können leben. Er wählt den Tod, damit seine Schafe das ewige Leben bekommen. Das zweite Merkmal. Der gute Hirt kümmert sich, er sorgt sich um seine Schafe. In unserem Text kommt das fast gar nicht so geltig. In Johannes 10 kommt das nur ganz, ganz wenig oder gar nicht so geltig. Aber in anderen Aussagen von Jesus wird der Punkt sehr klar. Und es ist vielleicht auch das Erste, wo wir daran denken, wenn wir an einen Hirt denken. Wenn wir an Gott als mein Hirt denken, dann denke ich daran, okay, wenn ich krank bin, dann sorgt er für mich. Wenn ich verletzt bin, dann tut er mir einen Verband machen. Wenn ich mich verirren tue, dann geht er mir nach und sucht mich. Jesus hat das Gleichnis von den 100 Schafen erzählt. 99 sind brav und bleiben auf der Weide. Aber eins ist neugierig und will die Welt selber entdecken und unabhängig vom Hirt sein. Und es verirrt sich und geht an Orte, die gefährlich sind. Aber der Hirt sagt, das eine Schaf ist mir wichtig. Ich gehe ihm nach, ich lasse die 99 allein und ich laufe ihm nach, damit ich es finde. Und wenn er es findet, dann nimmt er es auf seine Schultern, dreht es zur Herde zurück und macht ein grosses Fest, weil er hat das verlorene Schaf gefunden. Und auch wenn wir uns verirren im Leben, auch wenn wir umher stolpern und weg von Jesus gehen, dann lässt uns Gott nicht in unserem Elend. Er sucht uns. Er kämpft um unser Herz. Er kämpft um unsere Seele. Er rennt uns entgegen und will uns wieder finden und zurückbringen zu seinem Herz. Das ist ja gerade das Versprechen aus Hesekiel 43. Das Verlorene wird Jesus suchen. Das Verirrte wird er heimbringen. Das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. All unsere Bedürfnisse, persönliche Bedürfnisse, die wir haben, aber auch Bedürfnisse, die wir als Gemeinde haben, Gott sieht sie und kümmert sich darum. Wir können mit unseren Bedürfnissen zu ihm gehen und er versorgt uns. Er weidet mich auf grüner Wiese und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf gerader Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23. Die dritte Eigenschaft vom Hirt ist, dass noch mehr Schafe zu seiner Herde gehören. Wenn wir an Schafe denken, dass wir Schafe sind, dann können wir denken, okay, ich laufe ein bisschen auf der Weide rum, ich grase ein bisschen, ich trinke ein bisschen Wasser, ich schlafe, ich mache gar nichts, ich bewege mich gar nicht gross. Wir können denken, gut, das ist ein relativ passives Bild. Der Hirt denkt, ich muss gar nicht mehr denken. Der Hirt macht alles, ich laufe ihm einfach nach. Und ich bin Ihrer Meinung, Thomas, mir fällt das manchmal auch schwer. Die Passivität, die spricht mir überhaupt nicht an. Aber ich glaube, in diesem Bild ist eben nicht eine Passivität drin. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle zusammen werden eine Herde mit einem Hirten sein. Es gibt noch andere Schafe, die noch nicht in seiner Herde sind. Prima ist hier natürlich an die nicht-jüdischen Christen zu denken. Also prima ist die Aussage, dass sowohl Christen aus dem Samen von Abraham, aus dem Judentum, als auch Christen aus den Nationen, Griechen und Römer und Schweizer, dass die zusammen eine Herde bilden, ein Volk Gottes bilden. Korrekt. Aber ich glaube, in einem zweiten Schritt ist daran gedacht, dass auch heutzutage es Schaf gibt, die verloren sind, die verirrt sind. Dass auch heutzutage Gott zu uns sagt, es gibt noch in Oftrigen, in Zofingen, in Abing, in unserer Region, gibt es Schafe, die verloren sind, die orientierungslos umherstolpern, die in der Dunkelheit sind, die in Gestrüpp gefangen sind, die bedroht werden von Wölfen und nicht wissen, wie überlebe ich das. Der Petrus schreibt in seinem Brief, oder in einem von seinen beiden Briefen, schreibt er an Gemeindeleiter, und dort nennt er Jesus den Oberhirt und Gemeindeleiter die kleinen Hirten, die Hilfshirten, die Hirten von der Herde. Und ich glaube, wenn du bedürftig bist, dann ist das Bild vom Hirt, dass du heil wirst. Aber wenn du denkst, mir geht es eigentlich gut, ich bin eigentlich, es läuft gut in meinem Leben, dann ist das, glaube ich, eine Einladung, dass du dir den Hirtenhut aufsetzt und sagst, Hilfshirt Basil meldet sich zum Dienst. Du wirst quasi vom Schof, ich weiß nicht, ob es eine Beförderung ist, aber du wirst zum Hilfshirt. Jesus sagt, hilf mir auch, die verlorenen Schafe zu suchen. Vielleicht sind ja von diesen 100 Schafen sind nur 97 geblieben und 3 sind weg. Und Jesus sagt, okay, ich gehe am einen nach, Basil, du gehst am anderen nach und Jakob, du gehst dem in Südafrika nach. Das ist besonders weit weggegangen. Du gehst das suchen. Wir werden Hilfshirte, dass wir auch verlorene Schafe suchen. Dass wir auch einen Auftrag haben. Ich weiss selber noch, als ich ein verlorenes Schaf war. Bei mir hat es ein SMS gebraucht, um gefunden zu werden. Ich bin nicht mehr in die Kirche gegangen, weg von der Kirche, aus der Kirche raus konfirmiert. Und mein damaliger Jugendarbeiter hat mir ein SMS geschrieben und gesagt, komm doch wieder mal. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, komm wieder mal vorbei. Und das hat gelangt, dass ich gesagt habe, okay, ich komme wieder mal vorbei. Und dann hat eins zum anderen geführt und ich bin gefunden worden. Wenn wir daran denken, oh nein, ich muss die Verlorenen suchen und ich muss missionieren und der Pfarrer will, dass ich evangelisiere. Oh Gott, Hilfe! Manchmal ist es ein SMS, das du schreibst. Manchmal ist es eine Einladung, die du aussprichst. Manchmal ist es ein Wort, das du sagst. Es ist nicht überfordernd. Du musst nicht auf die Strasse gehen und für Leute beten. Ich meine nicht das. Ich meine, druck doch deiner Arbeitskollegin einen Flyer in die Hand. Sag doch, hey, wie viel Gottesdienst ist am Sonntag? Komm doch mal vorbei und dann essen wir zusammen zu Mittag. Was kannst du verlieren? Schreibst du ein SMS, hey, ich treffe mich mit ein paar Kollegen, komm doch auch vorbei, wir reden über Jesus und beten zusammen. Manchmal ist es ganz wenig, was eine grosse Veränderung machen kann. Bei mir war es ein SMS. Ein SMS, das mein Jugendarbeiter ein bisschen Mut und 30 Sekunden gekostet hat. Und aus einem verlorenen Schaf ist er gefunden worden. Wir wollen es so einfach wie möglich machen, Leute einzuladen. Darum haben wir gesagt, wir machen wieder einen Glaubenskurs im Herbst. Im August und im September haben wir an 5 Übungen, der Peter Wernli und ich, und auch leiten mit einem Team zusammen. An 5 Donnerstag üben und einem Samstag reden wir einfach mit Leuten über die Grundlage des christlichen Glaubens reden. Alle Infos sind auf dem Flyer, du musst nichts sagen, man kann sich hier anmelden. Vielleicht hast du ja einen Arbeitskollegen oder Kollegin oder jemanden in der Verwandtschaft, wo du denkst, dieser Person würde es vielleicht gut tun. Diese Person könnte vielleicht von dem profitieren. Gib dieser Person einen Flyer und sag, hey, schau es mal an, wenn es nichts für dich ist, kannst du ihn wegwerfen. Aber vielleicht wäre das etwas für dich. Einfach mal dir Gedanken zu machen über den christlichen Glauben. Im schlimmsten Fall gibt es 5-mal gratis Essen. Also es gibt immer gratis zur Nacht. Also im allerschlimmsten Fall ist es 5-mal gratis in der Kirche. So schlimm kann das nicht sein. Im besten Fall wird ein verlorenes Schaf gefunden. Die Flyer liegen auf. Einfach, wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, wo du denkst, doch, diese Person könnte das brauchen, nimm 2-3 Flyer mit, verteile sie. Ohne Druck, ohne, ich sage es nicht, jeder muss 2 Leute einladen, überhaupt nicht. Aber wenn Gott dir jemanden aufs Herz legt, nimm einen Flyer mit und gib ihn weiter. Ich bin diesem Jugendarbeiter für immer dankbar, dass er das SMS geschrieben hat. Weil ich weiss nicht, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Ich hoffe und glaube, dass Gott auch sonst Weg hatte, um mich wieder zu finden. Aber es war das eine SMS, das mein Leben verändert hat. 3 Merkmale vom guten Hirt. Er verteidigt und befreit uns vor allem, was uns bedroht. Vor allem von unserer eigenen Sünde. Wir müssen von uns selber gerettet werden. Das Zweite, er kümmert sich um uns, wenn wir verletzt und bedürftig sind. Er kennt unsere Bedürfnisse und gibt uns das, was wir brauchen. Und das Dritte, er tut uns zu Hilfshirten einsetzen, dass wir auch verlorene Schafe einladen und sagen, komm zurück in den Stall, komm zurück zu Jesus. Er meint es gut mit dir. Amen.